Über 65 Millionen Menschen, das ist 8-mal die Bevölkerung der Schweiz, sind auf der Flucht. Diese gigantische Masse von heimatlos gewordenen Menschen kann man sich gar nicht wirklich vorstellen. Welches Elend diese Menschen ertragen müssen, können wir nur erahnen. Täglich sehen wir schreckliche Bilder, die uns dieses Elend nur einseitig vor Augen führen können. Denn wir spüren weder die Kälte, noch riechen wir die Gerüche von einschlagenden Bomben und verstorbenen Menschen. Wir können das alles in unseren warmen Wohnzimmern anschauen. Und diese Menschen wissen Monate und manchmal über Jahre nicht, ob sie je einen Ort finden werden, an dem sie angstfrei und menschenwürdig leben können. Eltern, die nicht wissen, ob ihre Kinder je eine Ausbildung machen werden und ob sie das überhaupt überleben. Für diese unbeschreiblichen Tragödien, die sich vor unseren Augen abspielen, gibt es leider keine einfachen Lösungen. Wären wir Menschen im Kern unseres Wesens so gut, wie das allgemein behauptet und geglaubt wird, dann hätten diese Probleme schon längst gelöst werden können. Nein, diese Probleme müssen gar nicht gelöst werden. Denn wenn der Mensch gut wäre, hätten diese Menschen gar nie flüchten müssen. Wäre der Mensch im Kern gut, hätte es gar nie Anlass gegeben dazu, dass Menschen auf der Flucht sind. In den ganzen Diskussionen um und über die Flüchtlinge könnten bei uns Christen in Vergessenheit geraten, dass Jesus damals auch ein Flüchtling war. Eigentlich war er während seinem ganzen Leben auf dieser Erde ein Heimatloser. Als ein Mann Jesus nachfolgen wollte und sagte, er würde ihn an jeden Ort begleiten, antwortete Jesus: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Und die Heimatlosigkeit von Jesus war noch viel tiefgründiger, als keinen festen Platz zu haben. Seine tiefe und schmerzliche Heimatlosigkeit bestand darin, dass er von seinem eigenen Volk verstoßen wurde. Johannes beschrieb das so: Jesus kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Oft musste Jesus fliehen und sich verstecken, weil man ihn töten wollte. Das begann schon mit seiner Geburt. Geboren in einem Stall, weil seine Eltern keinen anderen Platz bekommen hatten, musste er mit seiner Familie in ein fremdes Land fliehen. So wie das heute Millionen von Menschen tun müssen, wollen sie überleben. Mit dieser Flucht von Jesus nach Ägypten und seiner Rückkehr werden wir uns jetzt nun heute beschäftigen. Herodes forderte die Weisen auf, sie sollten ihm berichten, wo sie den König der Juden gefunden hätten, damit er ihn besuchen und ihm, wie er so schön sagt, Ehre erweisen kann. Natürlich wollte er ihn nur töten. Doch Gott befahl den Weisen, nicht zu Herodes zurückzukehren, so reisten sie auf direktem Weg in ihre Heimat. Und kaum hatten die Weisen das Land verlassen, erschien Josef im Traum ein Engel Gottes. Dieser sagte ihm unmissverständlich: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe, denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Dieses Vorhaben, Jesus zu töten, entbehrt jeder Vernunft. Wie sollte dieses Kind das Königreich des Herodes in Gefahr bringen können? Herodes wurde vom römischen Kaiser zum König der Juden ernannt und eingesetzt. Und diese Stellung konnte man ihm nicht einfach wegnehmen, ohne mit der Schutzmacht Roms, die damals wirklich stark und mächtig war, Schwierigkeiten zu bekommen. Es konnte nur König sein, wenn Rom das einwilligte. Sonst gab es keinen König im Römischen Reich. Rom hätte einen selbsternannten König nie akzeptiert. Theoretisch musste das Herodes klar gewesen sein. Aber im Leben regiert nicht immer die Vernunft. Uns wird hier ein Sprichwort vor Augen geführt, das wir heute noch verwenden, wenn Menschen entgegen jeder Vernunft zerstörerisch handeln. Was sagen wir dann? Das kennt ihr, das brauchen wir heute noch. Von allen guten Geistern verlassen, ja, das gibt es auch. Der wird vom Teufel geritten. Das kennen wir doch. Menschen, die gegen jede Vernunft zerstörerisches anrichten, sagen wir doch, der wird vom Teufel geritten. Und das dürfte bei Herodes im wahrsten Sinne des Wortes hundertprozentig zugetroffen haben. Der Widersacher Gottes setzte alles daran, Jesus zu beseitigen, bevor er sein Rettungswerk vollenden konnte. Herodes in seiner blindwütigen Herrschsucht und seinem Verfolgungswahn war für den Teufel ein hervorragendes Instrument, um seinem Ziel eventuell näher zu kommen. Aber Gott war fest entschlossen, diese Rettungsaktion zu Ende zu bringen. Deshalb musste Jesus in Sicherheit gebracht werden. Denn nur sein Sohn, der sündlos war, konnte das Problem unser Schuld lösen. Wäre Jesus getötet worden, hätte Gott nicht einfach einen anderen Menschen nehmen können und sagen, ja, jetzt nehme ich halt den Josef. Das geht nicht. Nur der Sohn Gottes kann uns retten. Nur der Sündlose konnte für unsere Sünden sterben. Sonst gäbe es keine Erlösung. Es wäre ein religiöses Werk, aber kein Erlösungswerk. Es kann nicht einfach ein Mensch, der voll Sünde ist, für die anderen Menschen stellvertretend sterben. Er wird nur für seine Sünde sterben können. Es musste ein sündloses Opfer sein. Nur so war Rettung möglich. Und nur Jesus konnte diesen Anspruch erfüllen. Nun, Josef reagierte sofort auf die Anweisung des Engels. Josef stand mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Das war noch weiter als von Nazareth nach Bethlehem. Übrigens wurde damals Ägypten wie Israel vom Römischen Reich kontrolliert und beherrscht. Wir sehen hier auf dieser Karte, wie groß, einflussreich und mächtig das Römische Reich zur Zeit von Jesus war. Und das ist ja dann noch mit in den folgenden Jahren gewachsen. Es war also ein mächtiges Reich, die hatten alles unter Kontrolle, die hatten starke Armeen, die überall dafür sorgten, dass sie die Herrschaft behalten konnten. Und so floh Josef mit seiner Familie nach Ägypten, weil politisch war Jesus nicht verfolgt. Es war ja nicht so, dass das Römische Reich Angst gehabt hätte vor diesem Kind, sondern es war Herodes, es waren die Juden, die ihn verstoßen haben. Und so floh Josef mit seiner Familie nach Ägypten in das Land, in dem das Volk Israel über 400 Jahre unterdrückt wurde. Und diesmal wurde Ägypten zum Schutzraum für den Messias. Dort blieben sie, bis Herodes starb. Matthäus sah in diesem Ereignis die Erfüllung der prophetischen Aussage, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das hatte der Prophet Hosea geschrieben. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. Hosea bezeichnet hier das Volk Israel als Sohn Gottes. Mit dem Hinweis auf diese Aussage will Matthäus sagen, dass Jesus auf eine einzigartige Art und Weise Gottes Sohn ist und sich in ihm das Volk Israel vollständig verkörpert. Oder anders gesagt, ich habe noch überlegt, ob ich irgendeine Skizze machen kann, um das verständlich zu machen, aber da hat mich meine Kreativität einfach nicht gepackt oder verlassen oder wie auch immer. Aber man kann es anders sagen, alles, was Gott seinem Volk Israel versprochen hatte, findet jetzt in Jesus hundertprozentige Erfüllung. Und deshalb kann Jesus für das gesamte Volk Israel stehen, weil er die gesamten Verheißungen, die Gott gemacht hat, in ihm, in seiner Person erfüllt werden. Und deshalb macht Bethes diesen Bezug. Und Sohn Gottes, eine prophetische Aussage. Nun, während Jesus mit seinen Eltern nach Ägypten floh, ereignete sich Schreckliches in Bethlehem und den umliegenden Orten. Herodes merkte, dass er von den Weisen getäuscht worden war und sie ohne ihn zu besuchen abgereist worden. Er glühte vor Wut. Erstaunlich ist, dass er die Weisen allein nach Bethlehem reisen ließ. Er hätte ja ihnen empfehlen können, er würde Soldaten mitschicken zum Schutz von ihnen und hätte ihnen einen geheimen Auftrag geben können, wenn sie dann das Kind sehen, sie es umbringen sollten. Das wäre eigentlich der effizienteste Weg gewesen. Aber da hielt Gott mit Sicherheit seine schützende Hand über seinem Sohn. Aber in seiner Wut wollte Herodes alles tun, damit ihm dieser neugeborene König nicht gefährlich werden konnte. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Ich habe letztes Mal erklärt, als es um die Weisen ging, dass man annimmt, dass Jesus, also dass die Eltern umgezogen waren, nicht mehr in diesem Stall waren, sich in Bethlehem niederließ und Jesus so einjährig, zwischen halbjährig und zweijährig war. Deshalb hat er die Kinder unter 2 Jahren töten lassen. Übrigens, ein Vorgehen, das im Römischen Reich bereits ein Vorbild kannte. Bevor Octavian, der spätere Kaiser Augustus, geboren wurde, also ca. 60 vor Christus, machte in Rom das Gerücht die Runde, dass die Natur, wer das auch immer ist, im Begriff sei, dem römischen Volk einen König zu gebären. Der Senat in Rom erschrak, weil sie hatten ja damals keinen König und wollten keinen König und sie erschraken über dieses Gerücht und beschlossen, dass in diesem Jahr kein geborenes Kind lebend aufgezogen werden dürfe. Dieser Senatsbeschluss wurde jedoch nicht ausgeführt, weil die Männer, deren Frauen schwanger waren, diese in der Hoffnung beschützten, dass ihre Frau den zukünftigen König in sich tragen könnte. Und so hatte dieser Senatsbeschluss keine Auswirkungen. Nachzulesen Sueton, Cäsarenleben. Der Befehl des Herodes wurde leider ausgeführt. Eine weitere seiner unzähligen Gräueltaten. Da Bethlehem und die Umgebung nicht so viele Einwohner hatte, geht man davon aus, dass ungefähr 10 bis 20 Kinder getötet wurden. Für die betroffenen Familien ein unbeschreiblicher Schmerz, dem Matthäus in Bezug auf ein prophetisches Wort Ausdruck gibt. Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Rahel ist die Lieblingsfrau von Jakob gewesen, galt als Muttergestalt des Volkes Israels. Und als Jeremia das aufgeschrieben hatte, war Rahel bereits gestorben. So erzählt Jakob einige hundert Jahre vorher. Als ich aus Mesopotamien kam, starb mir Rahel im Land Kanaan auf der Reise, als noch eine Strecke Weges war nach Ephrata und ich begrub sie dort an dem Weg nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Dort wurde diese Rahel begraben. Und diese Grabstätte lag circa 8 Kilometer nördlich von Jerusalem. Jeremia verwendet hier eine bildliche Sprache. Denn Rahel beweint ihre Kinder, das Volk Israel, als diese an ihrem Grab vorbei in die Gefangenschaft geführt wurden. Also das Volk Israel geht am Grab diese Rahel vorbei. Es ist so, wie wenn wir heute sagen, wenn der das wüsste, würde er sich noch im Grabe umdrehen. Da kennen wir auch dieses Sprichwort. Und so war der Gedanke, wenn Rahel das sehen würde, was jetzt geschieht, wenn Rahel das mitbekommt, dass ihr Volk in die Gefangenschaft geführt wird, wird sie weinen und klagen. Würde sie das sehen? Doch ihre Tränen werden sich in Freude verwandeln. Denn Jeremia schreibt gleich als nächstes nach dieser Prophezeiung, so spricht der Herr, lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird noch belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Land des Feindes. Um deine Nachkommen haben viel Gutes, deine Nachkommen haben viel Gutes zu erwarten, spricht der Herr. Denn deine Söhne sollen wieder in ihre Heimat kommen. Matthäus wollte also nicht sagen, das wäre fatal, eine fatale Auslegungsidee, dass diese Kindermorde von Gott geplant und veranlasst wurden. Gott hatte das nicht vorherbestimmt. Die Tötung der Kinder ist einzig und allein das Werk des Widersacher Gottes. Ganz bestimmt nicht Gottes Werk. Und ganz bestimmt nicht, dass er das vorher bestimmt hätte. Mit dem Hinweis auf das prophetische Wort aus Jeremia will Matthäus auf die höhere Dimension dieses Geschehens hinweisen. Er will die betroffenen Familien trösten und uns sagen, dass alles gut kommen wird. Ein Kommentator beschreibt das so. Dieses Wort will den Müttern in Bethlehem sagen, dass auch ihre Kinder, die um des Messias willen ihr Leben lassen mussten, wiederkommen werden, und zwar in der himmlischen Welt. Das Weinen und Klagen wird sich in Freude verwandeln. Nicht, dass wir nicht weinen sollen, aber es wird der Tag kommen, an dem wir sehen werden, dass diese Schmerzen ein unumgängliches Übel dieser Zeit waren und sind. Es wird der Tag kommen, an dem sich alles zum Guten wenden wird, wie wir das in der Offenbarung lesen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leiden, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Die betroffenen Familien können in ihrem fürchterlichen Schmerz über den brutalen Verlust ihrer Kinder den Schimmer der Hoffnung erblicken. Sie wissen aus der Geschichte Israels, dass der Weg in die Herrlichkeit durch Leid und Schmerz hindurchgeht. Da können wir die Geschichte drehen und wenden, wie wir wollen. Da können wir die Theologie drehen und wenden, wie wir wollen. Wir bringen den Schmerz und das Leid in unserem Leben nicht aus unserem Leben heraus, weil wir noch in dieser Welt leben und nicht schon in der neuen. Viel Elend, viele Enttäuschungen über Gott kommen daher, dass wir eine falsche Idee davon haben, ein falsches Verständnis, wie diese Welt funktioniert. Und dass die Bibel eben einen Unterschied macht von dieser Welt zu der neuen Welt. Und wir möchten immer gern die neue Welt schon hier haben. Aber es gibt's nicht. Und Israel musste lernen, dass das, was Gott verspricht, und die Herrlichkeit, auf die wir warten, oft durch Leid und Schmerz hindurch erlangt wird. Nun, Herodes wurde schwer krank und musste grauenhafte Qualen ertragen. Die ausführliche Beschreibung des Josephus möchte ich euch ersparen. Offensichtlich wollte Josephus, ich habe es zwar schon mal abgetippt, habe gedacht, ich lese euch das vor, und dann habe ich gedacht, nein, das lasse ich jetzt. Das ist zu unappetitlich. Ich möchte ja nicht, dass ihr dann nicht mehr Mittag essen könnt. Offensichtlich wollte Josephus damit zeigen, dass dieser rücksichtslose und mordende Herrscher für seine Taten am Ende bezahlen musste. Deshalb vermutlich diese ausführliche Beschreibung. Wie auch immer, Herodes starb 4 vor Christus, indem er sich schlussendlich selber tötete. Also realisierte, dass die Chancen einer Genesung nicht mehr gegeben sind, um sich von seinen unerträglichen Schmerzen und seinem fürchterlichen Verwesungsgestank zu befreien. Herodes hinterließ ein großes Reich. Hier sehen wir, das war alles sein Herrschungsgebiet. Und wie es dann halt damals war, hatte dann Rom das Sagen, wie die Erbfolge geht. Er hat zwar seinen Sohn Archelaus, der noch übrig blieb, 3 Söhne blieben noch übrig, hat er als Alleinherrscher eingesetzt, aber Rom wollte das nicht, hat dieses Land aufgeteilt und hat die verbliebenen Gebiete an seine 3 Söhne verteilt. Philippus regierte hier dann Iturea und Trachonitis. Antipas hatte Galiläa und Perea. Und Archelaus, den er eigentlich als seinen, dem er das ganze Gebiet geben wollte, Herodes der Große, hatte dieses Gebiet Samarien, Judäa und Idumäa. Also ein großes Herrschergebiet. Nun, jetzt konnte Josef ja mit seiner Familie wieder nach Israel zurückkommen. Das Startzeichen bekam er, wie früher, in einem Traum. Josef hatte in Ägypten einen Traum, darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Und Josef reagierte, wie er das immer tat und wie es für einen gottesfürchtigen Menschen eigentlich selbstverständlich ist. Josef stand auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Josef wollte sich in Bethlehem niederlassen. Das zeigt uns, dass Maria und Josef nach der Geburt von Jesus in Bethlehem bleiben wollten. Warum auch immer, dachten sie vermutlich, weil er jetzt quasi der Geburtsort ist, müssen wir ihn da aufziehen. Doch gab es ein großes Hindernis, nach Bethlehem zu reisen. Josef fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes dessen Sohn Archelaus regierte. Archelaus war noch tyrannischer, launischer und brutaler als sein Vater Herodes der Große. Und als die Juden und Samaritaner von seiner Herrschaft genug hatten, sandten sie eine Delegation nach Rom, um ihn beim Kaiser zu verklagen. Daraufhin entmachtete Rom Archelaus 6 nach Christus und schickte ihn ins Exil. Und das Gebiet hier, dieses ganze Gebiet, wurde dann zu einem römischen Verwaltungsgebiet erklärt. Eine römische Provinz. Und die von einem römischen, jeweils von römischen Statthaltern verwaltet wurde. Und zur Zeit von Jesus war das Pontius Pilatus, der dieses Gebiet verwaltete. Deshalb verstehen wir vielleicht, wie das funktioniert, wenn zum Beispiel Jesus war ja dann in Galiläa und wenn dann Herodes Antipas nach Jerusalem kam ans Fest, dann war natürlich Pontius Pilatus zuerst happy, hat er gesagt, okay, da ist ja der Herodes Antipas zuständig, schicke Jesus zu ihm, der soll was machen, der kommt ja von Galiläa. So war das quasi damals dann geregelt. Weil nun Josef von der tyrannischen und launischen Herrschaft Archelaus wusste, hatte er Angst, nach Bethlehem zu gehen. Und auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder, dort, wo er und Maria aufgewachsen waren. Und zum Schluss sagte Matthäus noch, auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war, er sollte Nazarener genannt werden. Wie das die Prophetie zu erklären ist, habe ich jetzt einfach weggelassen, weil ich dachte, es wird dann einfach zu viel. Das wäre auch nochmal eine Erklärung für sich. Aber es gibt eine. Kaum war Jesus geboren, wurde er verfolgt. Im Grunde war er während seiner ganzen Zeit, die er auf dieser Erde verbrachte, ein Heimatloser. Und so ist er uns zum Vorbild für unser Leben geworden. Denn auch wir sind Reisende auf dieser Erde, auch wenn wir einen festen Wohnsitz haben. Doch früher oder später werden wir diese Erde verlassen müssen, alle, ob sie gläubig sind oder nicht. Das ist ja das Anstößige in unserem Leben. Dass alles, was wir erarbeitet haben, ob wir gläubig sind oder nicht, wir müssen es loslassen, früher oder später. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird unsere Heimatlosigkeit noch konkreter. Wer durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben bekommen hat, der entfremdet sich in gewisser Weise auch dieser Welt. So sagt Jesus zu seinen Jüngern, die Menschen würden euch lieben, wenn ihr zu dieser Welt gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt herauserwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hassen. Uns trifft dasselbe los wie Jesus, denn er sagt noch, gleich anschließend, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Wir sind in eine gewisse Zeit in dieser Welt unterwegs. Vermutlich werden uns in diesem Jahr Geschwister verlassen wie im letzten Jahr. Das ist der Lauf der Welt. Doch wer mit Jesus unterwegs ist, der hat ein klares Ziel vor Augen. Ein Ziel, das sich lohnt. Im Hebräer steht, hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Jesus war unterwegs zu dieser Stadt und wir sollten nie vergessen, dass auch wir zu dieser Stadt unterwegs sind. Das hilft uns, uns nicht zu stark an Vergänglichem festzuklammern, weil wir müssen es eh loslassen, sondern uns nach vorne auszurichten. Machen wir es wie Paulus, der den Philippern geschrieben hat, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das wünsche ich uns. Vielleicht ein Wort, das uns im neuen Jahr begleiten könnte. Auch wenn wir heiraten und wenn wir heute dieses Jahr ein Kind bekommen, wir strecken uns schlussendlich immer nach dieser neuen Stadt aus. Immer nach vorne. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Ein Verstoßener, der nicht angenommen wurde von den eigenen Leuten, der immer verfolgt war, gedemütigt wurde. Aber du hast es getan für uns, weil du uns liebst. Und dafür wollen wir dir danken. Du hast uns die Möglichkeit geschenkt, dass wir in diese neue Welt kommen können. Dass wir das Problem unserer Schuld lösen können. Das ist ein großes Geschenk und wir danken dir dafür. Und wollen das jetzt auch tun, wenn wir miteinander das Abendmahl einnehmen. Wir beten dich an. Amen.